people are naturally gravitating towards these moments that feel like fresh starts in order to make change.
Hi und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Every new year, my fiancé and I write our big goals on champagne bottles and pop them when we reach the goal. It's such a fun way to hold each other accountable and celebrate our wins throughout the year.
Ja, und damit Happy New Year. Ich weiß nicht, ob eure Neujahrsvorsätze oder Routinen auch so aussehen wie bei diesem Couple, das ich auf TikTok gefunden habe. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch extrem gut, als ich noch früher im Fitnessstudio angemeldet war und zum Januar auf jeden Fall es einfach brechend voll war, weil alle ihre guten Vorsätze hatten. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann war der Laden wieder nach ungefähr 1-2 Wochen leer. Aber ich habe gedacht, irgendwie einerseits ist das Thema Neujahresvorsätze so ein bisschen, I don't know, irgendwie abgedroschen. Eigentlich habe ich noch gar keinen Bock, so wirklich sich damit zu beschäftigen, weil es irgendwie auch ein bisschen verpönt ist, habe ich den Eindruck, Neujahresvorsätze zu haben. So, ja, irgendwie, weil es so unter dem Motto Selbstoptimierung läuft und man sich ja meistens doch nicht so richtig dran hält oder es nicht durchzieht. Und andererseits habe ich gedacht, hey, ist doch eigentlich aber auch voll schön, weil wann nimmt man sich schon mal die Zeit, irgendwie auch zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, wer möchte ich eigentlich sein? Wie war mein letztes Jahr und was tat mir gut, was tat mir nicht gut, was möchte ich irgendwie verändern? Und das ist eigentlich total legit. Natürlich ist es gut, das auch mal über das Jahr verteilt zu tun, aber ich muss sagen, ich mache das jetzt seit, ich glaube 2018, dass ich zum 31. immer mir so ein paar Fragen stelle. Gar nicht so sehr irgendwie, was möchte ich unbedingt alles verändern, sondern einfach nochmal für mich so ein bisschen reflektiere, was ist eigentlich alles passiert. Und ich muss sagen, mir tut das ziemlich gut. Und dieses Jahr habe ich mir sogar zum ersten Mal so einen kleinen Brief geschrieben, den ich dann nächstes Jahr öffnen werde, beziehungsweise lesen werde. Das ist nur digital. Aber ja, und in dem Sinne dachte ich, mache ich mal eine kleine Podcast-Folge dazu. Und ich habe eine Umfrage gefunden, eine aktuelle Forsa-Umfrage zu Vorsätzen. Und das fand ich ganz interessant, weil da kam raus, dass der Großteil der Menschen vor allem sich mehr Zeit für Familie, Freunde und eben auch sich selbst wünscht, weniger Stress möchte und mehr Sport. Also eigentlich, ich dachte so, die Lösung, hey, lass doch einfach Kapitalismus abschaffen. Also ich meine, werden da nicht irgendwie alle Probleme gelöst? Aber ja, so einfach ist das irgendwie wahrscheinlich nicht. Ich persönlich habe ja keine richtigen Neujahresvorsätze. Ich mache gerade Dry January wie jedes Jahr, aber das ist irgendwie auch eher, finde ich, ja, eine Art Entgiftungsmaßnahme. Und ja, ich habe mich gefragt, wo kommen überhaupt Neujahresvorsätze her? Also woher kommt dieses Ritual? Warum machen wir das? Warum ausgerechnet am 1. Januar? Und wie sinnvoll ist das überhaupt? Bevor wir damit anfangen, möchte ich aber mich noch ganz, ganz kurz bedanken. Und zwar an alle, die die Umfrage, die ich letztes Jahr geteilt habe, in der letzten Folge ausgefüllt haben, mir ein bisschen verraten haben, warum sie Sinneswandel gerne hören, was sie sich vielleicht auch wünschen. Das hilft mir wahnsinnig doll und deswegen ist die Umfrage auch noch online. Also falls ihr noch keine Zeit dafür hattet, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr die noch ausfüllt. Geht auch ganz schnell. Ich habe mich natürlich ein bisschen in das Thema Neujahresvorsätze reingelesen und war wirklich, wirklich überrascht. Und zwar, dass Neujahresvorsätze älter sind, als ich gedacht habe. Und zwar gab es die schon im alten Babylon vor rund 4000 Jahren. Da gab es ein Neujahrsfest und zudem hat man Versprechen gemacht, nicht an sich selbst, sondern an Götter. Und zwar nicht im Januar, sondern im März war da nämlich damals noch die Aussaat. Also das Ganze war auf jeden Fall sehr an die Natur gebunden und an Götter. Also vielleicht noch eine andere Intention, aber schon mal ganz spannend, dass es sowas in der Art auch damals gab. Und dass wir das im Januar, das Neujahr feiern, zumindest hier in der westlichen Welt, das kommt durch die Römer. Die haben den Jahresbeginn eben verlagert wegen dem Gott Janus. Und das finde ich auch ganz spannend, das wusste ich vorher nicht. Das ist der Gott mit zwei Gesichtern, der schaut nämlich einerseits nach hinten und nach vorne. Und daher kommt vielleicht auch irgendwie so dieses Ritual, dass man ja einerseits zurückschaut und in die Zukunft, was man sich wünscht. Aber auch damals haben die Römer jetzt noch nicht sich irgendwelche Versprechen gemacht von wegen mehr Fitness und so weiter. Jedenfalls ist das nicht bekannt. Sondern sie haben eben eher Opfer gebracht und haben vielleicht ein besseres Verhalten gelobt im neuen Jahr. Aber ja, das war jetzt noch nicht so wie heute. Und dann immer mehr durch die Aufklärung, durch die Säkularisierung, also dadurch, dass die Kirche an Bedeutung verloren hat, haben die Vorsätze sich auch verändert. Vor allem so in der Biedermeierzeit, also als das Ganze ja immer privater wurde, immer bürgerlicher, protestantischer. Da ging es dann vor allem um Tugenden wie Mäßigkeit, weniger Trinken, Fleiß oder auch um die Familie. Und was ich auch sehr, 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 sehr spannend finde, ist, dass der Ausdruck New Year's Resolution, also Neujahrsvorsatz, der ist zum allerersten Mal 1813 wahrscheinlich aufgetaucht, und zwar in einer Bostoner Zeitung. Die hat, wörtlich übersetzt, geschrieben, viele sündigen im Dezember absichtlich, um im Januar neu zu starten. Also irgendwie auch ganz spannend. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich ausgerechnet Neujahr? Weil theoretisch können wir ja auch, weiß ich nicht, jeden Montag irgendwie neu starten oder uns verändern oder an jedem beliebigen Tag.
A new chapter that we open is a new beginning. To us, we feel more separated from who we were before. And I feel this is the new me now at that chapter break. That's what's happening on New Year's. We feel, okay, last year is over. Chapter breaking that. That was the old me who didn't get in shape, who, you know, didn't make the promotion at work. But this year is going to be different. People are naturally gravitating towards these moments that feel like fresh starts in order to make change.
Das war Katie Milkman, eine US-amerikanische Verhaltensökonomin, und die spricht über den sogenannten Fresh Start Effekt, weil psychologisch funktioniert der 1. Januar quasi wie so ein Neustartknopf. Das ist jetzt auch gar nicht so, ja, weit hergeholt, oder das ist irgendwie voll nachvollziehbar, finde ich, weil unser Gehirn liebt eben solche Schwellenmomente, weil sie uns irgendwie das Gefühl geben von, jetzt beginnt was Neues, jetzt kann ich mich da irgendwie auch zu committen, jetzt bin ich sozusagen bereit für ein neues Ich. Und ich muss sagen, ich kenne das selber auch relativ gut. Ich habe zum Beispiel meinem letzten Geburtstag, das ist ja auch so ein Schwellenmoment, aufgehört zu rauchen. Also ich habe vorher auch nie viel geraucht, aber halt immer mal wieder. Und habe gesagt so, okay, komm, jetzt reicht's, ich höre auf. Und bisher funktioniert das auch erstaunlich gut. Und ja, Vorsätze, die lösen tatsächlich Dopamin frei oder setzen Dopamin frei, weil allein die Vorstellung vom besseren Ich, neuen Ich, sich eben gut anfühlt. Auf der anderen Seite, und das kennen wir wahrscheinlich auch alle, lösen sie natürlich auch Druck aus. Also die Angst zu scheitern, dass man es nicht schafft, die kann einen natürlich irgendwie auch total überfordern oder vielleicht sogar auch lähmen. Ich habe mal geschaut, es gibt so eine Langzeitstudie von der Universität Scranton in den USA. Und laut der ist es so, dass nur 8% von uns Vorsätze überhaupt übers ganze Jahr durchhalten. Und 80% brechen sie bis zum Februar ab. Also auf jeden Fall der Großteil. Das erklärt dann die leeren Fitnessstudios. Tatsächlich gibt es auch einen Tag, der besonders, wo besonders häufig abgebrochen wird, das ist der sogenannte Quitter's Day. Der ist in ein paar Tagen, also Achtung, der ist am 9. Januar. Da holt uns angeblich dann der Alltag ein, weil am 1. Januar fühlt sich halt irgendwie noch so alles möglich an. Aber dann kommt eben auch sehr schnell wieder Arbeit, keine Ahnung, Familie, alles, was halt eben irgendwie auch nicht ganz so berechenbar ist. Weil neue Gewohnheiten brauchen nämlich angeblich 66 Tage, damit die sich verankern. Und der Quitter's Day kommt eben genau in der Phase, in der wir vor allem ja gegen Widerstände ankämpfen müssen, gegen Gewohnheiten, die wir halt sonst so haben, wie zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Und wir haben aber eben auch noch zu dem Zeitpunkt sehen wir keine richtigen Resultate meistens. Deswegen ist das so schwierig. Aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist das überhaupt? Also brauche ich wirklich Vorsätze, um mich zu verändern und auch zum neuen Jahr? Ich Ich habe mir mal angeschaut, was die Philosophie eigentlich dazu zu sagen hat. Und da fand ich den Gedanken total spannend, dass ein Vorsatz ja eigentlich erstmal ein Versprechen an ein zukünftiges Selbst ist, das erstmal überhaupt noch gar nicht existiert. So, das ist in der Zukunft. Und daraus ergeben sich natürlich Fragen. Zum Beispiel, bleibe ich überhaupt derselbe Mensch, wenn ich sozusagen mir ein Versprechen mache? Und kann ich mir etwas für eine Zukunft versprechen, deren Kontext ich noch gar nicht kenne? Weil wir wissen ja nicht, was kommt. Und da finde ich interessant, Nietzsche, der betont zum Beispiel, also da geht es natürlich jetzt nicht um Neujahresvorsätze, sondern generell, dass Versprechen eigentlich immer riskant sind, weil niemand für immer etwas garantieren kann. Und Versprechen eigentlich uns auf eine Art überfordern, vor allem, weil wir eben keine reale Kontrolle über die Zukunft haben oder jedenfalls nicht vollständig. Und Existenzialisten wie Sartre wiederum, die würden wahrscheinlich fragen, ob Neujahresvorsätze vielleicht auch eher eine Selbsttäuschung sind. Weil einerseits kann ein Vorsatz eben auch ja Ausdruck einer radikalen Freiheit sein. Ich entwerfe mich als jemand, der zum Beispiel schreibt, der trainiert, sich politisch engagiert, was auch immer, und übernehme dafür Verantwortung. Und das kann sich halt extrem gut und befreiend anfühlen. Und auf der anderen Seite kann es eben auch insofern täuschend sein, als dass man ja eine Veränderung auf einen magischen Zeitpunkt, eben zum Beispiel den 1. Januar symbolisch projiziert. Und vor allem, um eben nicht im Hier und Jetzt handeln zu müssen. Also, dass wir uns sozusagen vornehmen, im Januar höre ich eben auf zu rauchen oder ich werde gesünder. Und dann schieben wir das halt irgendwie immer so ein bisschen auf. Und dann gibt es noch den Philosophen Byung-Chul Han, den hatte ich ja auch schon mal erwähnt, der kritisiert vor allem, dass wir uns in einer Leistungsgesellschaft eigentlich gar nicht so sehr mit unseren eigenen Wünschen auseinandersetzen und unseren eigenen Werten, sondern dass wir sehr viele Leistungsnormen internalisiert haben und dass wir deswegen unter so einem ständigen Optimierungszwang stehen. Also, dass wir gar nicht selber entscheiden, ich möchte eigentlich gerne gesünder leben und deswegen esse ich irgendwie mehr Gemüse und gehe ins Fitnessstudio, sondern wir fragen uns eher, okay, wie kann ich besser performen oder unterbewusst auch, und dass das eigentlich gar nicht so wahnsinnig positiv ist. Ich habe mich trotzdem gefragt, müssen Vorsätze denn irgendwie immer so ein Hustle und eine Optimierung sein oder geht es nicht auch anders? Weil eigentlich können wir uns ja alles vornehmen, was wir verändern wollen. Tatsächlich gibt es da einige feministische Theoretikerinnen, die versuchen, so Self-Care aus so einer neoliberalen Umklammerung zu befreien. Und da ist zum Beispiel Sarah Amond, das ist eine britisch-australische Kulturwissenschaftlerin. Und die sagt, dass dieses, also ähnlich wie Byung-Chul Han, sagt sie, dass dieses sei glücklich, arbeite an dir, dass das keine freien Wünsche sind, sondern eben eher so moralische Pflichten. Und wer sich dem nicht unterwirft, also wer quasi nicht strahlt, indem man eben ja bessere Vorsätze hat, der stört die Harmonie und wird zu einer sogenannten Feminist Killjoy. Das könnte man übersetzen mit so Spielverderberin im Patriarchat. Und sie sagt, dass Vorsätze das eigentlich, oder man, ja, sie sagt mehr oder weniger, dass Vorsätze das verstärken, weil dieses sei positiv, optimiere dich vor allem ignoriert, dass viele, besonders zum Beispiel Frauen oder auch People of Color, unter Strukturen leiden, die wir ja irgendwie gar nicht immer optimieren können. Also, dass wir das eben alles gar nicht so sehr unter Kontrolle haben. Und deswegen, und das ist auch der spannende Punkt, fordert Sarah eine sogenannte Kill-Joy-Solidarity, also quasi so ein bisschen bewusst nicht mitzuspielen bei diesem Optimierungszwang. Das ist natürlich irgendwie auch leichter gesagt als getan, weil wir leben ja in so diesem Kontext. Aber sie sagt, dass wenn wir uns da gemeinschaftlich auch solidarisieren und uns entgegenstellen diesen Pflichten und Normen, die da entstehen, dann kann das wahnsinnig befreiend sein und dem würde ich ehrlich gesagt zustimmen. Und im Umfeld der Care-Ethik, zu der eben auch Sarah Emmett gehört, wird quasi an sich arbeiten stärker als was, ja, Relationales gesehen. Also, dass wir eben nicht nur unser eigenes Leben gestalten, sondern dass wir vor allem Knoten in Care-Beziehungen sind, weil wir ja nie unabhängig unser Leben verändern und gestalten. Und da gibt es Joan Toronto, das ist eine US-Politikwissenschaftlerin, und die sagt, dass wir ohne Selbstsorge quasi auch gar nicht gut für andere sorgen können. Also natürlich so ein bisschen wie im Flugzeug, erstmal die eigene Maske anlegen und dann sich um alle anderen kümmern, ist klar. Aber sie fordert vor allem eine politische Care, also dass das Ganze nicht so sehr als ja, Selbstoptimierungsmöglichkeit gesehen wird, sondern dass Vorsätze sein können, eben auch sowas wie Beziehungen zu stärken, Pflege verteilen und überhaupt auch Demokratie zu ermöglichen.
People are always both actively giving care and actively receiving care. We don't notice how much care is going on in our own lives, because much of it at this stage of our life is self-generated. Right, we care for ourselves. But someone prepared that meal that you're going to buy and take home for dinner, right? So what caring democracy requires us to do is to create really a kind of solidarity among those of us who recognize the importance of care. And we have to see that those who devalue care are those who are privileged enough to avoid it.
Was ich total spannend finde, ist, dass das ja eigentlich so ziemlich genau die Vorsätze oder auch Wünsche vieler Menschen sind, die ich vorhin in dieser aktuellen Forsa-Umfrage mit euch geteilt habe. Also da ging es ja vor allem darum, dass Menschen mehr Zeit haben wollten für sich, für Angehörige, Freunde und so weiter. Also ja, eigentlich wird das daraus total ersichtlich. Es geht gar nicht irgendwie nur um mehr Geld, Schönheit, whatever. Ich muss sagen, ich nehme mir weiterhin, glaube ich, für dieses Jahr keine richtigen Neujahresvorsätze vor. Aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, auf die ich total Lust habe und die, ja, ich glaube, nichts mit Selbstoptimierung zu tun haben. Und wenn es doch so wäre, wäre es ja auch nicht schlimm. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich möchte mich auf jeden Fall wieder mehr ehrenamtlich engagieren. Dafür hatte ich jetzt in den letzten 1-2 Jahren wirklich wahnsinnig wenig Zeit, weil ich so viel unterwegs war. Aber ich habe mal in einer Grundschule vorgelesen. Das war richtig schön. Oder auch in einem Pflegeheim für ältere Menschen. Da hätte ich total Lust drauf. Oder auch für Bedürftige in so einer Küche um die Ecke zu arbeiten. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, beziehungsweise da habe ich Lust drauf. Oder auch wieder Impro-Theater spielen. Also gerade etwas zu machen, was gar nicht so sehr einer Logik von da muss ich performen folgt, sondern eher was Spielerisches. Das fände ich schön. Mich würde natürlich total interessieren, wie ist es bei euch? Habt ihr Neujahresvorsätze oder seid ihr sogenannte Feminist Killjoys? Also widersetzt euch dieser Logik. Schreibt mir das total gerne, entweder per Mail, auf Insta, wo ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, dann freue ich mich, wenn ihr noch an der Umfrage teilnehmt. Bis dahin, erstmal, ja, kommt gut ins neue Jahr rein und wir hören uns dann ganz bald wieder.